Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl.
Der Sportphysio-Talk wird dir präsentiert von der Sportphysio-Akademie, die neue Sportphysio-Fortbildung aus Österreich. Fundiert auf Evidenz, geprägt von Erfahrung und getragen von Expertise. Für deinen Weg in die Sportphysiotherapie. Alle Infos unter www.sportphysio-fortbildung.at. Denn die Zukunft der Sportphysiotherapie beginnt mit dir. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, hallo beim Sportphysiotalk Podcast. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge. Heute wieder ein Fall aus der Praxis, weil das Feedback grundsätzlich sehr gut war, dass die Leute oder dass ich Nachrichten bekommen habe, wo die Leute gesagt haben, ja, so Themen wie typische Fälle aus der Praxis, das wäre ganz hilfreich, um zu sehen, wie man da so rangehen kann an die Dinge. Und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, da jetzt so mehr in die Richtung auch zu machen, was so Case Reports betrifft. Nicht nur alleine, auch mit Kollegen und Kolleginnen, die unter anderem dann eben auch in der Sportphysioakademie unterrichten werden, um einfach auch zu sehen, was deren Ansatz und ihr Clinical Reasoning bei diversen Sportverletzungen auch ist. Der heutige Fall wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen klassisch. Ein Läufer kommt mit Schmerzen jetzt so im Bereich des seitlichen lateralen Gesäßes, relativ, ja, war schon klar lokalisierbar, so im Gebiet des Gluteus Medius. Und genau da ist natürlich so eine gewisse gedankliche Vorstrukturierung, wo viele vielleicht so denken an Glutealtendinopathie, Stabilitätsdefizit oder klassische Schwäche in den Abduktoren, die dann eben in eine Überlastung übergegangen sind. Auch jetzt die ärztliche Diagnose ging quasi so in die Richtung, also auf der Überweisung stand eben Beinachsentraining, sensomotorisches Training und Glutealtendinopathie. Das Problem an solchen Überweisungen, glaube ich, ist jetzt nicht, dass sie falsch sind, um Gottes Willen, nein, sondern das Problem ist, glaube ich, dass sie häufig so ein sehr, sehr lokales Bild erzeugen und einfach oft auf einer 5- bis maximal 10-minütigen Diagnose entstehen, geschuldet natürlich dem System auch. Und genau hier, glaube ich, beginnt einfach gutes Clinical Reasoning in der Physiotherapie, / Sportphysiotherapie, weil wir, glaube ich, 2026 so viel Wissen, so viele Möglichkeiten haben, um hier eine richtig gute Befundung auch in der ersten Einheit zu machen und auch machen sollen, um hier einfach zu sagen, okay, ist es aus sportphysiotherapeutischer Sicht vielleicht noch mehr dahinter und hole ich jetzt nicht nur einfach das Tendinopathie-Programm raus, weil es eben auch auf der Überweisung steht und man kann ja dann einfach, wenn natürlich der Arzt oder die Ärztin, der Zuweiser daran interessiert ist, natürlich auch noch in den Austausch gehen und sagen, hey, schau, ich habe da, das ist mir noch aufgefallen, das würde ich jetzt noch machen und so weiter und so fort. In der Praxis ist das natürlich oft schwierig, weil viele der Zuweiser dann einfach auch nicht erreichbar sind telefonisch. Man kommt nur an ein Sekretariat und ja, deshalb ist es dann eher eine Kommunikation zwischen dem Patienten, Sportler und dir selbst. Aber ich glaube, mit einer guten Dokumentation lässt sich das alles auch gut nachvollziehen. Der Läufer jetzt hat selbst berichtet sozusagen von so einem schleichenden Beginn der Beschwerden. Es war jetzt definitiv kein Trauma da. Es war, ja, einfach hat sich immer mehr aufgebaut über die letzten 2 Jahre, wurde das Training einfach auch systematisch gesteigert. Wettkämpfe kamen dazu, Intensitäten wurden einfach erhöht, Intervalle, Regeneration war laut ihm schon ein bisschen verkürzt, weil es einfach gut ging. Anfangs waren die Beschwerden auch nur nach intensiven Einheiten spürbar. Später hat sich dann aber auch in längeren Läufen auch so entwickelt, dass es immer mehr wurde und die Trainingsqualität dann einfach auch beeinträchtigt war und einfach gerade diese intensiven Intervalleinheiten noch dann oft nicht mehr möglich waren, beziehungsweise nach längeren Longruns ist es dann auch nach so ungefähr 16 Kilometer dann immer gekommen. Zusätzlich, glaube auch wichtig zu erwähnen, dass der Läufer in der Zeit auch vermehrt sitzend am Schreibtisch verbracht hat, Masterarbeit geschrieben, Büroarbeit nebenbei und dann eben viel Laufen noch. Das heißt, da auch erstes Rufzeichen, so okay, da die Hüfte ist da immer in einer sehr gebeugten Position oder arbeitet in einer, oder die Flexion muss auch viel arbeiten, der Hüftbeuger, das war dann definitiv auch schon einmal zu vermerken sozusagen. Also wie gesagt, klassische Steigerung, Schmerzen haben sich schleichend entwickelt, im Alltag waren keine Beschwerden und eben gab es kein Trauma, was das sozusagen ausgelöst hat, das Ganze. Klinischer Befund selber jetzt hat sich jetzt nach der Anamnese sozusagen palpatorisch hat sich da gezeigt, wirklich erhöhter Tonus im Bereich des Gluteus Medius. Was heißt erhöhter Tonus? Es war wirklich so ein reproduzierbarer Druckschmerz auch da, der einfach auf der gegenüberliegenden Seite nicht vorhanden war. Von der Beweglichkeitsüberprüfung, Innenrotation, Außenrotation, Hüfte war symmetrisch, da war nichts, was irgendwie auffällig war. Auch die Beugung, Flexion war frei und sonst auch keine anderen strukturellen Auffälligkeiten. Kontrolle jetzt funktionell, sage ich jetzt einmal, die Beinachse war stabil, keine dynamische Valgusbewegung, keine Instabilität. Auch das Fußgewölbe hat da keinerlei Auffälligkeiten gezeigt. Es war also eine gute Kontrolle im Einbeinstand, stabile Fußmechanik. Auch barfuß war keine Pathologie zu sehen, so ein Navicular-Drop oder irgend sowas. Das war wirklich definitiv nicht zu befunden. Das heißt, so ein bisschen dieser klassische Ansatz jetzt so, distal zu suchen, also unten anfangen, aufsteigen, Kettensystem war da jetzt nicht so das Thema. Das heißt, so viele klassische Hypothesen eben mit Beinachse oder Fußgelenksinstabilität oder Fußgewölbeinstabilität, diese Hypothesen waren irgendwie schnell, ich sage jetzt mal unwahrscheinlicher, das heißt so ein bisschen dieser klassische Ansatz eben. Was eben in all diesen Tests dann auch noch neben denen auf der Liege klassische Befundung, eben einbeinige Kniebeuge, Sprung, Landung, dynamische Stabilitätstest, also von dem Stepper runterspringen, eine einbeinige Kniebeuge ohne Anhalten zu machen in einem Winkel, ich sage jetzt einmal so von bis 40 Grad ungefähr, so also auch um ein bisschen das Laufen zu simulieren. Das war gute neuromuskuläre Kontrolle, da war auch keine Instabilität, das heißt der Athlet, der Läufer selber war schon auf einem hohen Niveau, was so die Ausgangslage auch sozusagen mitgebracht hat. Das heißt, das Problem war primär jetzt nicht so wirkliche Stabilität. Der entscheidende Befund hat sich aber so ein bisschen in der Beweglichkeitsprüfung der Hüfte gezeigt, das schon. Ich habe eh schon erwähnt, Innen-, Außenrotation, Flexion waren unauffällig, aber das erste Aha war so, dass die Streckung schon verändert war im Gegensatz zur anderen Seite. Kein dramatischer Bewegungsverlust, einfach ein bisschen erhöhter Widerstand in der Bewegung und einfach war es nicht so elastisch, das Thema. Und parallel dazu hat sich auch so ein bisschen eine erhöhte Spannung im Hüftbeuger gezeigt. Jetzt nicht, also eher so ja, funktionelle Einschränkung, also diese Elastizität war nicht so gegeben. Ja. Wortverkürzung brauchen wir ja da nicht besprechen, aber es ging da eher um diese, man hat einfach an der Beweglichkeit gemerkt, okay, es kam von vorne schon eine Spannung mit rein, und aber trotzdem auch war die Beweglichkeit in Streckung einfach eingeschränkt. Deshalb ab aufs Laufband. Ihr wisst es meiner Meinung nach, wenn man einen Läufer, Läuferin in der Therapie hat und da Erstbefund, Diagnostik, und ich glaube, wenn man da nicht das Laufband nützt, um zu sehen, wie es in seinem Sport ist, dann verzichtet man meiner Meinung nach auf das wichtigste Diagnosetool, nämlich wie sieht es in der Aktivität, wie sieht es in seinem Sport aus und die ganzen Auffälligkeiten, die ich eben in der Befundung mache, übertrage ich die oder übertragen sich die auch in den Sport und dann wird das Bild auch wirklich stimmig und rund. Das heißt, Laufbandanalyse war entscheidend, die hat eben bestätigt auch diese Hypothese, das heißt am Laufband zeigt es sich, dass die eben linke Hüfte ebenso in der späten Standbeinphase jetzt nicht vollständig in die Streckung kam, das heißt das Bein wurde dann wieder früher vom Boden gelöst und war viel, viel verkürzter, das heißt die Veränderung ja hat einfach biomechanische Konsequenzen gehabt, das muss man jetzt so mal als großes Aha-Ding auch dokumentieren. Jetzt zeigt sich eben, wie gesagt, diese reduzierte Extension, frühere Bremsphase und eben so ein verkürzter Bewegungsradius. Das heißt, zur Hypothese selbst war jetzt einmal so die Richtung funktionelle Überbelastung des Gluteus Medius, aber nicht strukturell, sondern einfach mechanisch, weil einfach diese Hüftextension im Laufen, die ja da einen entscheidenden biomechanischen Punkt hat, hier einfach eine Problematik gezeigt hat. Das heißt, der Gluteus Maximus konnte da auch nicht so voll arbeiten in die Streckung rein. Das heißt, der zentrale Aspekt der Laufbiomechanik, eben diese Hip Extension Power, die hat einfach nicht so funktioniert, wie sie idealerweise optimal auch arbeiten sollte. Das heißt, es gab es hier einfach diese zentrale Rolle war da einfach, wenn wir eben über diese Laufmechanik sprechen, das ist es meistens immer Schrittfrequenz, Fußaufsatz, Beinachse, Abdruck und so weiter. Aber diese Kraftentwicklung in der Hüftstreckung, in der späten Standbeinphase, die ist einfach auch wahnsinnig entscheidend für diese Phase, weil es einfach diesen Vortrieb gibt. Diese maximale Hüftextension ist beim Läufer natürlich gerade bei höheren Tempis hier einfach entscheidende Rolle, weil wenn die einfach mechanisch eingeschränkt ist, dann muss der Vortrieb kompensiert werden. Das heißt, es entsteht so ein Kompensationsmuster bei dieser reduzierten Hüftstreckung und wenn die eben nicht ausreichend ist, kommt es eben zu erhöhterer laterale Stabilitätsanforderung. Das heißt einfach mehr Arbeit für den Gluteus Medius. Warum? Das heißt, die Beckenstabilität muss länger gehalten werden, die Standbeinphase verlängert sich relativ und es ist so, die Rotationskontrolle steigt ein bisschen. Das heißt, die Überlastung ist dann lateral, also seitlich, weil einfach diese Hüftstreckung hier das Problem ist. Es können dann einfach auch noch mehrere Strukturen darunter leiden, die einfach seitlich dann vielleicht auch Probleme machen. Es kann eben auch beim IT-Band sozusagen sein, Peroneus seitlich, also das Lendenwirbelsäule, es kann in mehrere Richtungen dann sozusagen übergehen, wenn der Gluteus Maximus nicht voll seine Kraft entfalten kann. Das kann nach oben auf den Quadratus Lumborum übergehen. Es kann aber auch nach unten übergehen und das war bei ihm einfach der große Fall sozusagen, dass einfach die Hüftstreckung beim Laufen nicht das gemacht hat, was sie tun sollte sozusagen oder weil einfach die Beweglichkeit eingeschränkt wird. Die Rolle des Hüftbeugers in dem Zusammenhang, habe ich eh auch schon erwähnt, ist natürlich auch biomechanisch entscheidend, das heißt, umso mehr Spannung ich vorn drinnen habe, umso weniger frei ist die Hüftstreckung. Das Timing des Beinschwunges kann gestört sein, die Beckenkontrolle. Das heißt, wenn der da einfach tonisch erhöht ist oder nicht diese Elastizität hat, dann blockiert er sozusagen, unter Anführungszeichen, funktionell diese Streckung. Ist irgendwie logisch. Wenn vorne zu viel Spannung drinnen ist, kann ich einfach nicht meine volle Beweglichkeit. Das kennt da jeder, der, weiß ich nicht, jetzt Bankdrücken macht und einfach merkt, okay, vorne ist viel Spannung drinnen im Pectoralis und ich komme da mit meinen, kann meine Arme dann nicht so weit nach hinten aufmachen. Das ist dann halt im Becken genau eine ähnliche Symptomatik. Das heißt, Gluteus Maximus kann seine Leistung nicht voll entfalten. Gluteus Medius übernimmt stabilisatorisch mehr und dadurch kommt es einfach zu dieser, ich sage jetzt mal, kinetischen Kettenstörung, was jetzt primär keine Muskelschwäche ist, sondern einfach eine kompensatorische Problematik, einfach weil der Gluteus Medius in dem Fall länger exzentrisch stabilisieren musste, mehr Zeit unter Spannung führt eben, hat mehr metabolischen Stress, mehr mechanische Belastung und der Schmerz war somit nicht die Ursache, sondern das Resultat quasi einer veränderten Biomechanik eben. Das heißt, in dem Fall, der Schmerz im Gluteus Medius ist nicht das eigentliche Problem, ja, der tut weh, aber es war nicht sozusagen der Täter, es war eher ein Symptom von dieser gestörten Hip-Streckungsmechanik und das heißt, die Hüfte konnte da einfach nicht ihre komplette Power entfalten und Stabilität muss länger gehalten werden und dann kommt es einfach zu dieser Überlastung und das hat man, wie gesagt, jetzt noch einmal rückführend am Laufband einfach so richtig gut gesehen, dass das einfach nicht da war und deshalb war das eine Hypothese natürlich. Es war jetzt noch nicht zu dem Fall, okay, dass es wirklich auch der Grund ist, ja. Ohne jetzt zu spoilern, er war es, ja. Aber genau, nur dazu, Laufanalyse auf jeden Fall machen. Jetzt nicht auf optimieren Leistung, sondern wirklich schauen, wie ist die Bewegung, wie läuft der, was passiert da in unterschiedlichen Tempos das auch machen, ja, von langsam bis schnell, einfach weil sich da einfach ganz, ganz viel zeigt. Ja. Also das ist einfach, glaube ich, ein Tool, was wenn man mit Läufer, Läuferin arbeitet, dann musst du da dich reinlesen, rein weiterbilden, was auch immer. Ja. Also da musst du dich dafür interessieren, dass du ein bisschen eine Laufanalyse, so die wichtigsten Marker erkennst und einfach ein paar Dinge sind eh wahnsinnig auffällig, ja. Aber dass du das einfach mit in deiner Untersuchung mitnimmst, das ist, glaube ich, so der Merksatz, dass wir das heutzutage immer mehr brauchen, weil immer mehr Leute laufen. Und da brauchst du dieses Tool, um einen Lauf auch analysieren zu können. Der Therapieansatz, wie hat das jetzt ausgeschaut sozusagen? Das ist im Endeffekt drei Prinzipien, würde ich jetzt einmal so runterbrechen. Tonusregulation, das heißt, das System sozusagen wieder normalisieren. Macht jetzt keinen Sinn, auf etwas drauf zu trainieren, wo eine Überlastung drinnen ist. Ich vergleiche das immer, oder ich sage es meinen Patienten immer so, wenn du einen Schreibtisch hast und der ist voller Akten und dann kommt einer und haut noch mehr Akten drauf, dann wird das System weiterhin im Stressmodus bleiben, wird weiterhin nicht den Tonus regulieren können. Das heißt, zuerst mal das wegarbeiten, was da ist und dann kann man wieder Load draufgeben. Wiederherstellung der Extension natürlich, aktiv, passiv und Kräftigung natürlich des Gluteus Maximus, der da eine deutliche Schwäche zeigt. Das habe ich natürlich noch vergessen zu erwähnen. Auch in der Kraftmessung mit Dynamometer hat sich da deutlich gezeigt, dass die Hüftstreckung, dass der Gluteus Maximus weniger Kraft entwickeln kann. Oder nicht nur weniger, es war schon deutlich. Klar, der hat über mehrere Monate, Wochen, Jahre, wie auch immer, hat er nie in seiner vollen Range of Motion gearbeitet. Zusätzlich wurden jetzt auch nicht wirklich so Kraftübungen gemacht, die das explizit trainieren. Es wurden schon Kniebeugen gemacht und Deadlifts, aber jetzt auch nicht so primär auf den Fokus der Aktivierung des Gluteus Maximus. Das heißt, Kraftmessung war hier super, dass man das auch mit integriert, wie gesagt, mit einem Dynamometer, welches System man da auch immer nutzt, war das einfach wirklich deutlich zu erkennen. Das heißt, da war definitiv auch ein Training des Gluteus Maximus ein Riesenthema. Und in weiterer Folge natürlich Optimierung der Laufmechanik, wenn man das selber auch kann. Ansonsten einfach zu einem Kollegen, Kollegin weiterschicken, die auf das vielleicht auch spezialisiert ist. Ich glaube, da muss man einfach sagen, wenn man das nicht wirklich selber kann, muss man einfach, darf man keinen falschen Stolz haben, sondern einfach wo anschicken. Man kann ja trotzdem parallel arbeiten, kann man ja alles so kommunizieren sozusagen. Das heißt, die Therapie selber hat jetzt einen multimodalen Ansatz verfolgt. Passive Techniken wurden eingesetzt, um auch Beweglichkeit zu verbessern, sensorische Inputs zu modulieren, tonussenkend zu arbeiten, das heißt manuelle Mobilisationen, spezifische Techniken für Hüftbeuger. Ging jetzt nicht drum, um strukturelle Fehlstellungen zu korrigieren mit einem Plop oder was auch immer, sondern jetzt funktionelle Freiheit zu schaffen, die man dann später in das Training auch umsetzen kann. Das heißt, mein Ansatz war da schon auch, manuelle Therapie als Add-on zu nutzen, nicht jetzt als Hauptstrategie, Aber jetzt gerade zu Mobilisationen im Beckenbereich, einfach um da eine lokale Beweglichkeit zu steigern, die Schutzspannung zu reduzieren, so ein bisschen eine neuromuskuläre Reorganisation zu machen, aber jetzt nicht eben, wie gesagt, mit dem Ziel, strukturelle Fehlstellungen zu manipulieren, zu beheben. Das war in dem Fall, was eine primäre Problematik lag, eben in der reduzierten Hüftextension und eben in der Überlastung des Gluteus Medius. Das heißt, die manuelle Therapie war daher unterstützend, jetzt nicht führend, aber trotzdem Rolle des Becken in dem Fall, hat eine klinische Einordnung braucht. Es war eben manuelle Behandlung des Beckens auch da. Da ist man, wie gesagt, nochmal wichtig zu betonen, ich messe jetzt diesen Konzepten wie anterior oder posterior Tilt, Beckenkippung, jetzt keine übermäßig große strukturelle Bedeutung zu, weil sie teilweise noch ja schon stark verankert in diesen osteopathischen Modell noch ist. Und es ist immer das oft, nicht bei jedem, Entschuldigung, aber bei vielen Osteopathen ist immer, ja, dein Becken steht falsch, das mobilisiere ich dir jetzt, manipuliere ich dir jetzt und dann passt wieder alles. Das heißt, das Becken ist jetzt kein statisches Feststellungsobjekt, das regelmäßig korrigiert werden muss und zu Tode manipuliert werden muss, wie auch immer. Gleichzeitig ist es aber trotzdem ein funktionell hochrelevanter Bewegungs- und Kraftübertragungsbereich. Und deshalb wurde jetzt das Becken aber nicht als primäre Ursache betrachtet in dem Fall, sondern einfach als funktionelle Region innerhalb dieser Bewegungskette auch respektiert und Add-on-Ansatz eben zur Verbesserung von Beweglichkeit in dem Bereich war am Becken da wichtig, genauso auch ISG-Test, ISG-Techniken, auch der Vorlauftest habe ich gemacht, aber jetzt nicht isoliert interpretiert. Ich weiß, diese Tests haben ihre Schwächen, wenn man das jetzt nur auf das beruht. Ich denke, im Gesamtkontext können sie helfen, ein Bewegungsmuster vielleicht zu verstehen, aber es sollte jetzt niemals so alleinige Entscheidungsgrundlage für eine Behandlung sein, das ISG korrigieren. Das wäre der falsche Ansatz gewesen, muss man einfach sagen, wie es ist. Stattdessen, wie gesagt, zur funktionelle Einordnung in das Gesamtbild. Das heißt, der Fall zeigt halt super, man darf manuelle Therapie nicht verteufeln, aber auch jetzt nicht überhöhen. Entscheidend ist eben immer, welche Intervention verändert funktionell das Problem. Und hier war das eben Verbesserung der Hüftstreckung, Tonusregulation, Laufmechanikoptimierung und natürlich das große Ding, aktives Training. Das ist das, was wir dann natürlich auch gebraucht haben. Aber eben für den Fall und da noch einmal Schwarz-Weiß-Denken bringt uns in der Therapie jetzt nicht weiter. Nicht alles ist nur aktiv und nicht alles ist nur passiv. Passive Maßnahmen können Schmerzen reduzieren, Tonus beeinflussen und den Einstieg erleichtern. Aber echte Veränderung natürlich entsteht durch Bewegung und Belastung und Wiedereingliederung in diese ganze Biomechanik. Das heißt, gute Sportphysio ist meiner Meinung nach keine entweder oder, sie ist einfach das richtige Zusammenspiel aus beiden Techniken. Aber jetzt zur Therapie selbst. In der ersten Einheit ging es jetzt quasi eigentlich noch gar nicht darum, jetzt sofort eine klare Struktur in der Therapie aufzubauen oder ein fixes Behandlungskonzept durchzuziehen. Lag der Fokus einfach eben auf diese Befundung, Clinical Reasoning, Gesamtbild zu bekommen, schauen, wo könnte das Problem liegen, welche Strukturen reagieren, was verändert sich unter Belastung und ja, es wurden ein paar Probebehandlungen gesetzt, aber einfach viel zu kurz, um da jetzt einfach ja eben nur bewusste kleine Probebehandlungen gesetzt. Ganz kurze manuelle Impulse, kleine Bewegungsvariationen, minimale Aktivierung, einfach um zu sehen, tut sich da was, wird die Beweglichkeit besser, verändert sich der Schmerz, gibt es eine Reaktion im System. Das waren keine langen Behandlungen, sondern eher jetzt diagnostische Interventionen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Therapie beginnt nicht erst nach der Befundung. Therapie ist oft schon Teil der Befundung, gerade wenn man jetzt so dynamische Probleme betrachtet. Einfach um schneller mal ein bisschen ein Feedback zu bekommen sozusagen. In der zweiten Einheit ging es dann quasi richtig los. Das heißt, Fokus dann deutlich stärker zu Beginn auch auf passive Maßnahmen, nicht jetzt aus einem dogmatischen Ansatz heraus, das haben wir eh schon gesagt, sondern weil es einfach in diesem Moment für mich sinnvoll war, den Tonus zu regulieren, um dann einfach Beweglichkeit auch zu verbessern. Da kam auch Dry Needling zum Einsatz zur Tonusregulation, kann ja so ein bisschen neurophysiologische Prozesse beeinflussen, lokale Spannungszellen, Zustände verändern und einfach ein Fenster für aktives Training dann auch öffnen. War jetzt aber auch natürlich entscheidend, nicht nur Gluteus Medius nadeln und sagen, so passt, jetzt kannst du wieder alles machen. Nein, es wurde natürlich der aktive Ansatz mehr bevorzugt dann in weiterer Folge. Aber immer wieder mal einbauen das Ganze. Das System stellt sich nicht nach einer Behandlung sofort um, es braucht ein paar Wochen. Tensor Fasciolatae haben wir da auch mitgenommen und beide haben einen guten Feedback mit so einem Local Twitch Response auch gehabt. Ja, das heißt, relevante myofasziale Komponente war da auch vorhanden. Wenn wir schon myofasziale Techniken sind, da auch gearbeitet an der Frontline, um mehr Beweglichkeit zuzulassen. Triggerpunkte im Bereich des Hüftbeugers behandelt. Da auch mit Contract Hold Relax Techniken arbeiten, also kurze Spannung, dann Entspannung, um einfach weiter in die Beweglichkeit zu kommen. Es wurde auch Mobilisation des Iliopsoas integriert, auch da teilweise mit osteopathischen Ansätzen, zum Beispiel eben viszerale jetzt das Cecum gegenüber dem Ilium mobilisieren, einfach um da auch alle Strukturen mitzunehmen, die in diesem Bereich der Hüftbeugung, Hüftstreckung mit inkludiert sind. Fand ich, ist ein super Tool, wird von den Patienten gut angenommen und macht einfach in dem Bereich mehr Durchblutung, mehr Elastizität, und das ist mir da einfach wichtig gewesen. Mit Mobilisationstechniken auch aus dem Mulligan-Konzept, Mobilization with Movement für die Hüftextension. Das waren eigentlich so in den ersten 2-3 Einheiten nach der Befundung jetzt so ein bisschen die Hauptthematiken. Wie gesagt, waren jetzt nie die alleinige Lösung. Der langfristige Plan war einfach die Kräftigung des Gluteus Maximus sowie die Beweglichkeitsförderung. In der dritten Einheit begann dann eben der klare Übergang schon, oder vierten Einheit, Entschuldigung, Richtung Trainingstherapie. Übungen für zu Hause wurden zwar schon vorher mitgegeben, aber jetzt eher im Sinne von tonussenkenden und mobilisierenden Maßnahmen. Jetzt kam dann aber zunehmend mehr der Fokus einfach auf Kraft, Funktion. Der Hip Thrust war natürlich ja eine zentrale Übung, um jetzt wirklich so eine gezielte Hüftextensionskraft auch aufzubauen. Ergänzend kamen dann eben Sachen wie so Cable Pushbacks dazu, kontrollierte Extension für die Reintegrierung in den Laufprozess, so dieser Sprinter an der Wand. Da ging es eben um eine saubere Hüftextension, eine Triple Extension, um einfach so diese neu gewonnene Beweglichkeit auch gleich wieder funktionell umzusetzen. Dann auch am Laufband übertragen, um da so ein bisschen den Prozess der Abdruckphase wieder herzustellen. Trotzdem, die Therapie blieb jetzt nie rein aktiv. Zwar gab dadurch immer zwischendurch auch Therapieeinheiten, wo immer wieder an der Liga gearbeitet wurde. Mobilisation des Becken, ISG, Hüfte wurde weiterhin integriert, ebenso Techniken, Triggerpunkt, Contract Hold Relax, manualtherapeutische Maßnahmen wie jetzt Dry Needling, was auch immer, welche Konzepte man da auch immer verfolgt. Ich denke, das macht, das rundet das Ganze einfach ab, um Add-on, um einfach das Gesamtbild zu nehmen. Er hat eh seinen Trainingsplan gehabt, und wenn wir uns gesehen haben, haben wir einfach wieder kontrolliert, okay, wie fühlt sich die Hüfte an, wie ist die Beweglichkeit, wie ist der Tonus, wie ist das Bewegungsverhalten, ja? Und da einfach wieder kurz mal nachjustieren, nur kurz nacharbeiten und einfach sagen, hey, passt, jetzt haben wir wieder, und jetzt erarbeiten wir uns da vielleicht die nächsten Übungen wieder mit der Beweglichkeit, die wir da auch wieder gewonnen haben. Parallel dazu wurde Lauftraining bewusst gesteuert. Wir haben jetzt extra gesagt, keine hohen Intensitäten, keine langen Umfänge. Fokus lag mehr auf so Low-Intensity-Belastungen, damit der Läufer jetzt zwar im Training bleiben konnte, aber eben das System nicht trotzdem ständig überfordert wurde. Das war mir da extrem wichtig auch. Des Weiteren eben gerade schnelle Laufbelastungen erfordern eben diese höhere Hüftstreckung, Und genau diese Phase wurde jetzt einmal zunächst reduziert. Nach, ich sage jetzt mal, etwa 8 bis 9 Wochen war die Situation so weit stabil, dass intensivere Trainingsformen auch wieder integriert wurden. Mal angefangen mit so 4x1000 Meter, also jetzt auch noch nicht lange Sachen. Und zu dem Zeitpunkt war einfach der Schmerzmechanismus nämlich noch minimalst vorhanden. Da stellt sich dann oft die spannende Frage, ist das jetzt überhaupt nur strukturell oder eher so ein bisschen ein zentraler Schmerzreminder-Phänomen? Für mich war es eher in die Richtung. Aber weil eben nach rund 12 Wochen das Problem eigentlich ja vollständig gelöst war. Also der hat wieder normal laufen können, der hat seine Umfänge wieder machen können, die Krafttrainingseinheiten wurden reduziert, nicht komplett gestrichen. 1 bis 2 Einheiten pro Woche blieben bestehen, so gut es geht. Aber natürlich weiterhin Fokus auf diese Mobilisationsmaßnahmen, einfach, dass die Beweglichkeit der Hüfte da bleibt. Und ja, wie gesagt, zeigt einfach wieder sehr schön, es geht nicht darum, ob aktiv oder passiv richtig ist. Es geht eben darum, was wann Sinn macht. Das heißt eben nicht ein Dogma verfolgen, sondern den Prozess. Und da eben auch dieses Clinical Reasoning einfach schauen. Wichtig war, es gab keine Hinweise dann auf eine primäre Tendinopathie, auf eine strukturelle Pathologie oder auf eine Achseninstabilität, sondern eben auf diese veränderte Bewegungsstrategie. Das heißt, wichtige Botschaft, das wissen wir eh mittlerweile, die Schmerzen entstehen oft nicht dort, wo die Ursache liegt. Und eine Überweisung ersetzt jetzt keine eigene physiotherapeutische Diagnostik. Nicht jeder Schmerz im Gluteus Medius muss ein Kraftproblem sein. Manchmal und oft bei Läufern ist es einfach ein Ergebnis einer veränderten Laufmechanik. Und das war in dem Fall einfach wirklich, ja, richtig schön zum Sehen, dass jetzt eben keine Beinachseninstabilität vorlag. Sondern wenn man da wirklich die Zeit reinsetzt und eine richtig gute Anamnese macht, Diagnostik, Befundung, Clinical Reasoning und wirklich alles sich anschaut, was möglich ist, auch wenn die Zeit oft kurz ist, in einer Stunde, man kann ja dann in der zweiten Einheit sich noch etwas anschauen, wenn man das vergessen hat, aber da kommen wir einfach in unsere Profession und ich glaube, das ist das, was oder den Vorteil, den wir dann vielleicht haben, dass wir die Zeit haben, uns das genau anzuschauen, dass wir Biomechanik verstehen, dass wir den Sport analysieren, dass wir hingreifen können, um zu sehen, wie greift sich die Struktur an, wie fühlt sich das Gelenk an und nicht nur nach dem Schmerz gehen. Und das, glaube ich, hat das Beispiel einfach richtig gut gezeigt, wie schön unser Job sein kann, wenn man jetzt einfach nicht nur einen Tunnelblick hat und sich auch selber seine Gedanken macht, sich selber ein Clinical Reasoning zurechtlegt und darauf mit der Hypothese dann einen Behandlungsplan zu erstellen, den auch verfolgt, auch wenn es nicht gleich von Anfang an Schmerzfreiheit da ist. Das braucht Wochen, dem Patienten, dem Sportler, Sportlerin das auch so kommunizieren. Gib uns die Zeit, gib dir die Zeit, gib deinem Körper die Zeit. Ja. Aber wir sind da auf einem Weg, der logisch ist und der auch zu erklären ist auf allen Ebenen. Und dann, glaube ich, kann man, wenn man das alles mit einbezieht und eben allen Sachen eine Chance gibt, und nicht schwarz-weiß denkt, dann kann man das Problem auch gut lösen. Weil ich glaube, hätte ich in dem Fall nur rein aktiv gearbeitet, hätte ich das Problem, wäre der Schmerz noch da. Es war einfach das Zusammenspiel aus aktiv und passiv und eben diese Analyse am Laufband, das einfach gezeigt hat, man muss nicht nur eine trainieren und Stabilität und was auch immer, sondern es ist eben das Zusammenspiel und das ist so die Kernbotschaft der heutigen Folge. Schwarz-Weiß ist nicht der Ansatz, der uns weiterbringt, der die Physio weiterbringt, der die Sportphysio weiterbringt. Wir brauchen beides und mit Grau kommst du ans Ziel und nicht mit Schwarz-Weiß. Das ist meine Meinung. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Therapieren und beim Ausprobieren und beim Komfortzone verlassen. Macht es gut. Bis demnächst, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.